Krone-Geschichte, Verbrechen, die größten Kriminalfälle aller Zeiten.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres True Crime Podcasts und hallo natürlich Martina Winkelhofer.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Heute reisen wir ins Wien des späten 19. Jahrhunderts, eine Stadt voller Glanz und Prunk, aber auch eine dunkle Seite ist dabei und auch viel Armut. Und im Mittelpunkt dieser Episode stehen die berüchtigten Dienstmädchenmorde, die in den Jahren 1883 und 1891 Wien und Niederösterreich in Angst und Schrecken versetzt haben. Denn man hatte das Gefühl, es kann wirklich auch jede treffen. Und ein Mann steht im Mittelpunkt der ersten Mordserie von 1883, nämlich Hugo Schenk. Aber Martina, erklär uns mal, in welcher Zeit befinden wir uns da?
Ich würde zuerst dann sagen, dass ich mich wirklich freue, dass du diese Dienstmädchenmorde mal herausgenommen hast, weil das nämlich, weil sich nämlich um eine Gruppe handelt, die immer totgeschwiegen wurde. Dienstmädchen standen in diesem Wien, das so kulturell und politisch das Zentrum des Habsburgerreiches war, ganz unten in der sozialen Hierarchie, über die hat man nicht gesprochen. Bezeichnenderweise hat man diese Dienstmädchen auch als weiße Sklavinnen bezeichnet. Das sagt schon ziemlich viel aus. Du hast gesagt, zwischen 1883 und 1891, ist das richtig, haben diese Morde stattgefunden. Das ist natürlich genau diese Zeit, wo Wien so langsam zur Weltstadt aufsteigt. Und in dieser Weltstadt, in der es sehr viele reiche Leute gibt, braucht man natürlich auch die Menschen, die die Arbeit verrichten. Und diese Dienstmädchen kamen immer aus den Provinzen. Das waren Heerscharen von Mädchen, die nach Wien gekommen sind, ausgenutzt wurden, oftmals verschwunden sind. Keiner hat mehr nachgefragt. Also da freue ich mich jetzt wirklich, dass du darüber sprichst. Und ich nehme mal an, dass dieser Hugo Schenk, von dem du jetzt erzählen wirst, diese Situation wahrscheinlich total skrupellos ausgenutzt hat, oder?
Ja, ganz genau so ist es, Martina. Ich rede aber kurz mal über ihn und erzähle mal über seinen Werdegang, wie man so wunderschön sagt. Er ist 1849 in Tschechien geboren worden, war also zum Zeitpunkt der Taten 34 Jahre alt. Schon früh war er etwas verhaltensauffällig, er ist vom Gymnasium geworfen worden. Also er hatte eigentlich ein sehr gutes Elternhaus, sein Vater war Richter, sein Bruder war Gemeindearzt, also war schon was. Aber seine Karriere war immer von Disziplinlosigkeit geprägt, auch bei der Armee, wo er dann rausgeworfen wurde. Und danach wurde er kriminell und er hat mal klein angefangen als Heiratsschwindler und wurde dann eben einer der gefürchtetsten Serienmörder Wiens. Er gab sich gerne als Graf aus, das hat natürlich bei den Dienstmädchen einen besonders guten Eindruck gemacht, nämlich als Graf Wilopolski oder Graf Winipolski, also da gibt es zwei verschiedene Schreibarten, und hat seine Opfer mit Charme und einer erfundenen adeligen Herkunft beeindruckt. Und im Kriminalmuseum in Wien sieht man übrigens heute noch einerseits einen Totenschädel, der dort steht, und zweitens auch noch Bilder von ihm, ein schlanker Mann mit einem sanften Gesicht und einem schwarzen Schnurrbart.
Also was du beschreibst, ist quasi der richtige Wiener Stritzi aus dem 19. Jahrhundert.
Ja, also ein total netter, angenehmer Typ.
Was mich persönlich natürlich sehr traurig stimmt, ist, dass du sagst, er hat sich da den Frauen geniert und war ein Heiratsschwindler, weil man dazu wieder sagen muss, dass eine Heirat für Dienstmädchen der einzige Ausweg war, überhaupt mal zu irgendwas zu kommen, weil Dienstmädchen konnten sich nichts ersparen, dazu haben sie immer zu wenig verdient, es hat sie keiner geheiratet und sie konnten auch nur so lange arbeiten, solange sie jung waren. Das heißt, jeder wollte natürlich gut heiraten und wenn das so ein charmanter Mann ist, dann sind natürlich viele von diesen armen Mädchen auf ihn reingefallen. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie geht's jetzt weiter? Was tut er jetzt bei diesen Dienstmädchen?
Ja, also er macht genau das, was du sagst. Er gaukelt vor, dass er reich ist. Er will ihre Aufstiegshoffnungen nutzen für seine Zwecke und es geht letztlich um das Geld dieser Frauen. Er suchte gezielt nach Frauen, die ihm alleinstehend waren und 1883 trifft er Josephine Thiemal, ein 34-jähriges Dienstmädchen. Also Dienstmädchen waren nicht unbedingt immer nur 18, 19 Jahre alt, sondern das war ja oft eine Lebensstellung, die man auch hatte in einem Haus, und stellt sich ihr als Graf Wilopolski vor. Und seine beiden Komplizen, Karl Schlosserek und seinen Bruder Karl, die spielen seine Diener. Na, die Josephine kommt dorthin und sieht, dieser Mann hat zwei Diener, kommt aus einer Adelsfamilie, wie super ist das? Und sagt sofort, ich gebe meine Stellung auf und fahre mit dem Herrn Schenk, den sie natürlich als Wilopolski kennt, nach Hause, vorgeblich nach Krakau, auf Hochzeitsreise. Die Reise endet allerdings im Wald von Weißkirchen, wo Schenk sie vergewaltigt und dann gemeinsam mit Schlosserek ermordet. Und sie beschwerten ihre Leiche mit einem Stein und werfen sie in eine Schlucht. Also die Leichenentsorgung war meistens so, hoffentlich finden wir es möglichst lang nicht.
Finde ich absolut erschreckend. Und an was ich natürlich jetzt denke, ist, dass Wien, dieses Zentrum von Macht und Kultur, natürlich auch Schauplatz von vielen grausamen Verbrechen war. Ich finde auch das Alter des Opfers interessant, 34 Jahre Dienstmädchen, das heißt, da wird es dann schon wirklich langsam Zeit zu heiraten, wenn sie nicht bis 80 arbeiten will. Das finde ich eigentlich auch sehr bedrückend, so wie du das erzählt hast.
Ja.
Und außerdem verdeutlicht gerade dieses Verbrechen, von dem es ja mehrere gab, wieder mal diese Gefahren dieser alleinstehenden Frauen, für die auch keine Sorgfaltspflicht von Seiten ihrer Arbeitgeber da war. Also man sieht wirklich, wie verletzlich diese Gruppe war. Und wie geht es jetzt weiter?
Ja, nachdem Schenk die Josefine Thiemerl ermordet hatte, stand ihre Tante Katharina Thiemerl im Weg. Denn die hatten einen sehr engen Kontakt, die Josefine Thiemerl und die Katharina Thiemerl. Und er hatte Angst, dass sie ihn verraten könnte. Und schreibt daraufhin der Tante einen Brief, in dem er behauptet, er habe ihre Nichte geheiratet und lädt sie nach Böchlern ein, um sie dort auf einem angeblichen Landgut zu empfangen. Das gab es natürlich auch nicht. Am 21. Juni kommt die Katharina tatsächlich nach Wien, wo sie Schenk am Bahnhof abholt. Auf dem Weg zu dem angeblichen Gut überqueren sie die Donau, wo Schlosserek, der dieses Mal den Fährmann spielt, der war letztens noch der Diener, sie erdrosselt, während Schenk ihr die Kehle durchschneidet. Auch Katharina wurde beraubt und ihre Leiche einfach in die Donau geworfen.
Das ist echt total unfassbar. Also es ist so ein kaltblütiger Mord. Ja, es zeigt sich halt wieder, Wien war halt einerseits das Wien der wohlhabenden Schicht in den prachtvollen Palästen, aber andererseits auch das Wien dieser Menschen, um die sich keiner gekümmert hat und die offenbar auch niemandem sofort abgegangen sind. Aber noch einmal, das, was für mich so deutlich heraussticht, ist, er hat einfach die Hoffnung dieser Frauen auf eine bessere Zukunft schamlos ausgenutzt. Und absolut. Warum er das konnte, da sind wir dann wieder bei der Sozialgeschichte. Wie geht's jetzt weiter? Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, er war auch ein Meister der Manipulation. Also es war natürlich einerseits ein brutaler Mörder, aber er war auch ein Meister der Manipulation. Theresia Ketterl, eine 37-jährige Köchin, die in Wien für den Finanzbeamten Ottokar von Buschmann gearbeitet hat, sie lernt Schenk im Juni 1883 kennen. Also alles das passiert innerhalb von wenigen Wochen. In Lilienfeld angekommen, wo er gesagt hat, er hat wieder ein Landgut, führt er sie in eine Schlucht, die Sternleiter genannt. Dort spielt er mit ihr ein perfides Spiel, er zeigt ihr einen Revolver und fordert sie auf, russisches Roulette zu spielen. Als Theresia den Revolver an ihre Schläfe hält, drückt Schenk ab und ermordet sie auf diese Art. Also er wollte sie in einen Selbstmord aussehen lassen. Auch hier plündert er wieder das Eigentum und entledigt sich ihrer Leiche in der Schlucht.
Und sagt, wurde über diese Morde schon in den Zeitungen damals berichtet?
Ja, es wurde berichtet, es hat aber relativ lang gedauert, bis man das Muster erkannt hat und die Zusammenhänge erkannt hat, wie die Polizei dann draufgekommen ist und wie sie ihn dann erwischt haben. Dazu kommen wir dann später. Aber berichtet das wurde darüber, dass die Bevölkerung hat darüber Bescheid gewusst und das war natürlich schon etwas, was die Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat, weil das natürlich eine Schicht war, die normalerweise jetzt mit Gewaltverbrechen nicht so viel zu tun hatte wie irgendwelche Berufsverbrecherkreise und so weiter.
Absolut, das heißt, wir können davon ausgehen, dass da jetzt eine extreme Unsicherheit auch eingesetzt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ein paar verunsichert. Was mich noch interessiert, wie kam er denn an diese Frauen? Also wie waren das Zufallsbekanntschaften? Gibt es da vielleicht noch eine, wo man vielleicht wirklich sagen kann, so hat er die gefunden? Also warum gerade diese Opfer, von denen du bis jetzt gesprochen hast?
Die meisten waren tatsächlich Zufallsbekanntschaften, also Leute, die er getroffen hat. Er hatte ein sehr, sehr gutes Auftreten und hat ihnen quasi Honig ums Maul geschmiert und die sind in die Honigfalle reingetappt. Zusätzlich hat er dann auch noch Zeitungsinserate aufgegeben.
Ah, verstehe. Hm.
Und wie im nächsten Fall, nämlich bei der Rosa Ferenczi, die war auch 33, ist auch in einem Alter als Dienstmädchen, wo du sagst, jetzt heiraten oder bis 80 arbeiten. Und am 28. Dezember 1883 macht er mit ihr einen Ausflug nach Pressburg, also dem heutigen Bratislava. Schlosserek, in dem Fall spielt er keine Rolle, sondern ist einfach nur so der Mörder, erwartet dort bereits mit der Hacke. Und während sie entlang der Donau spazieren, schlägt Schlosserek Rosa die Schädeldecke ein und sie werfen die Leiche in den Fluss und die Beute immerhin 800 Gulden.
Das war sehr viel Geld.
Ja,
800
ja.
Gulden sind umgerechnet, wenn ich schnell rechne, ungefähr 16.000 Euro. Also das wird schon das Ergebnis von 10 Jahren harter Arbeit gewesen sein.
Das ist also er hat die Frauen immer dazu gebracht zu sagen, wir beginnen jetzt ein neues Leben, nimm dein gesamtes Erspartes. Ich brauche es zwar nicht, weil ich bin eh so reich, aber nimmst du sicher trotzdem mit. Und ja.
Aber das ist so traurig, genau auf das haben sie ja mal hingespart, dass sie eine Mitgift haben, dass sie geheiratet werden. Ohne Geld gab es einfach für diese Schichten keine Heirat. Was mich jetzt sehr interessiert ist, hat die Wiener Polizei damals schon irgendwie ein Muster herausgefunden oder hat man irgendwie Verbindungen zwischen diesen verschwundenen Frauen hergestellt oder wie kann ich mir vorstellen,
dass sie damit gearbeitet gedauert. Haben? Es hat eine Zeit gedauert. Es gab natürlich noch keine operative Fallanalyse und ähnliche Dinge, aber im Prinzip gab es das schon irgendwie, weil es gab dann schon einzelne Polizisten, die sich verschiedene Akten von verschiedenen Polizeidienststellen haben schicken lassen. Das ist ja alles noch am Postweg gegangen und dann gesagt haben, na, da gibt's ein Muster. Also irgendwie sind das alles junge Frauen oder zumindest Frauen unter 40. Die sind gleichzeitig Dienstmädchen und die haben vorher unmittelbar ihren Job gekündigt. Also da war man dann schon, was ist da passiert? Und wenn es dann drei Fälle in dieser Art hast, dann wirst du skeptisch. Und da ist vor allem einer hervorzuheben, nämlich Polizeirat Karl Breitenfeld, denn der hat diese Gemeinsamkeiten eben erkannt, nämlich alleinstehend, nicht mehr ganz jung, finanzielle Rücklagen. Und er kommt dann relativ bald auf den Hugo Schenk. Warum? Weil der ja schon als Heiratsschwindler bekannt war. Der war ja schon als Heiratsschwindler quasi vorbestraft. Was hat sich der Breitenfeld gedacht? Naja, also der Weg ist ja nicht so wahnsinnig weit.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es damals richtige Aktensammlungen von Heiratsschwindlern gab, weil das war ja gang und gäbe. Die waren ja eine unglaubliche Plage in der Großstadt. Das waren ja nicht nur ein Paar, das war ja wirklich ein Geschäftszweig. Und interessant, dass du sagst, dass er diese Verbindung hergestellt hat. Heiratsschwindler, aha, es könnte vielleicht der sein, der in Frage kommt.
Ja, man muss ja auch sagen, dass in dieser Zeit, als es noch kein Facebook und keine Fotografie gab, es gab schon Fotografie, aber für die weiten Schichten war es noch viel zu teuer, war das natürlich auch leichter, Heiratsschwindler zu sein. Ja, weil man wurde viel, viel schwerer gefunden. Er hingegen wurde schon abgelichtet, nicht weil er sich leisten konnte, sondern weil er als Vorbestrafter halt schon einmal gut abgelichtet wurde. Und dadurch gab es von ihm ein gutes Foto. Das wurde ihm dann auch zum Verhängnis.
Und war er ein Fäscher? Das interessiert mich jetzt sehr, weil da sind ja offenbar viele Frauen auf ihn reingefallen.
Ja, also soweit ich es beurteilen kann, mit dem Geschmack der damaligen Zeit war das ein durchaus fäscher Mann, aber vor allem das Auftreten war sehr gut. Also er hat den Frauen wirklich das Gefühl gegeben, dass er ein reicher, wohlhabender Mensch ist, der an dieser Frau das Besondere erkennt, das keine andere in ihr erkennt. Und da sind sie halt dann dahingeschmolzen. Ja, also er hat das wirklich, er war unglaublich gut im Manipulieren.
Und du hast vorher gesagt, dass dieser Polizeirat Karl Breitenfeld heißt er, der schon einen Verdacht hatte, und hat er diesen Schenk jetzt observieren lassen?
Ja, das probieren Sie mal, aber jetzt müssen Sie mal ihn mal zuerst finden, weil er hat zwar eine Wohnung, er ist ordentlich gemeldet in der Goldschlagstraße 19 in Wien. Aber er ist halt selten dort, denn diese Wohnung hat er eigentlich nur als Briefkasten für die Antworten auf seine Zeitungsannoncen gehabt. Also er ist dann einfach hingefahren und hat den Postkasten ausgeleert. Aber die Polizei findet die Wohnung seines Bruders Karl in der Sturzgasse 1 sowie die Wohnung des Komplizen Karl Schlosserek in der Sperrgasse 5. Und bei den Hausdurchsuchungen dort finden die Ermittler Schmuck und andere Gegenstände, die den verschwundenen Frauen gehörten. Und das ist natürlich jetzt wirklich die Smoking Gun.
Und kannst du mir sagen, das interessiert mich jetzt auch sehr, wie lang dauern denn diese Ermittlungen? Wie lang ziehen sich die hin?
Von der ersten Tat gerechnet im Prinzip beinahe ein Jahr. Aber man muss fairerweise sagen, am Anfang hat eben dort die Gendarmerie in Neulenkbach ermittelt etc. etc. Und bis man dann in dem Moment, wo sie erkannt haben, dass das ein großer Fall ist und nicht viele kleine Fälle, glaube ich, haben sie sehr, sehr zügig und gut gearbeitet.
Und wurde er dann festgenommen?
Er wurde festgenommen und zwar am 10. Jänner 1884 in der Wohnung seines Komplizen Schlosserek in der Sturzgasse, wurde er im Schlaf überrascht und verhaftet. Das war nicht einfach, da er sehr gewalttätig war, obwohl er geschlafen hat, hat er sich den Polizisten gut widersetzt, aber sie haben ihn dann trotzdem gut erwischt. Die Festnahme war natürlich ein Triumph für die Polizei, also man kann sich vorstellen, dass der öffentliche Druck ja relativ hoch war. Schenk zeigt sich aber unbeeindruckt und leugnet alles. Also egal, ob man jetzt den Schmuck dieser Frauen bei ihm in der Wohnung gefunden hat, er leugnet einfach alles. Und jetzt kommt Polizeirat Breitenfeld auf eine wirklich schöne List. Mit einer schönen Taktik lockt er ihm ein Geständnis raus.
Wie macht er das? Du hast vorher erwähnt, er ist sehr geschickt, er ist gewieft, er lässt sich da nicht, also selbst wenn man ihm Beweise hinhält, haben die nichts mit ihm zu tun. Was macht er jetzt?
Er nutzt seine einzige Schwachstelle aus und man glaubt es kaum, auch dieser Herr Schenk, der Massenmörder, hat eine Frau, die er wirklich liebt. Und das ist die Emilie Höchsmann.
Lebt die in Wien?
Die Emilie Höchsmann lebt auch in Wien. Die ist bitterarm, eine anständige Person und irgendwie kannte er sie, war aber niemals gewillt, sie zu töten, weil sie hatte ja kein Geld, also sie hätte ihm auch nichts gebracht. Und die mochte er wirklich.
Und die hat auch gar nichts mitbekommen, weil das klingt ja alles nach einem sehr umtriebigen Leben.
Also ihr gegenüber hat er wieder eine andere Identität vorgespielt, auch wieder, dass er wohlhabend ist und hat ihr natürlich auch immer gerne Schmuck geschenkt und wir raten schon alle, wo der Schmuck hergekommen ist, nämlich von den Mordopfern. Breitenfeld macht jetzt Folgendes. Breitenfeld sagt, dass diese Emilie Höchsmann ebenfalls unter Verdacht stünde und jetzt verhaftet werden wird. Solange er nicht spricht, wird die verhaftet werden. Und auf einmal beginnt Schenk zu zittern und zu flehen, dass diese Emilie verschont bleiben möge Und Breitenfeld wusste, dass er Schenk damit an seiner empfindlichsten Stelle getroffen hat, und so hat er das Geständnis bekommen.
Das heißt, dieser Kommissar, der ist ja wirklich wie ein Held aus einem Film. Er erkennt instinktiv, wo der Schwachpunkt ist und setzt genau dort die Schrauben auf. Sehr spannend,
ja. Ja, ein Psychologe, kann man sagen. Das hat er echt gut gemacht.
Und hat dann der Mörder ein umfassendes Geständnis abgelegt?
Ja, er hat dann noch zahlreiche weitere Verbrechen gestanden, Raubüberfälle, Einbruchsdiebstähle und Betrügereien, die er während seiner kriminellen Karriere begangen hat. Also die Polizei war durchaus erstaunt, was da noch alles zum Vorschein kommt. Es gibt aber auch Verbrechen, die er begangen haben könnte, aber die ihm nicht nachgewiesen werden konnten. Zum Beispiel berichtete ein Wiener Apotheker, dass er im Juli 1883 einem Mann begegnet, der ihn alarmiert hatte, weil er im Wald eine sterbende Frau liegen gesehen habe. Der Apotheker findet dann das bewusstlose Mädchen, das sich später erholte, und berichtet, dass ein Mann versucht hatte, sie zu betäuben und auszurauben. Und der Täter hat ein Buch zurückgelassen und im Buch war der Name Hugo Schenk reingeschrieben.
Das finde ich spannend, wobei natürlich sehr oft dann Morde auch diesen überführten Verbrechern zugeschrieben.
Genau, es könnte auch ein Trittbrettfahrer gewesen sein, der besonders schlau ist. Ob man jetzt ob Hugo Schenk wirklich so dumm gewesen wäre, das Buch da zurückzulassen, ist eine gute Frage.
Das heißt, man weiß jetzt, er war es, und ich nehme mal stark an, er wurde vor Gericht gestellt, und wenn wir uns die Zeit ansehen, er wurde wahrscheinlich zum Tode verurteilt, oder?
Ja, zweimal richtig. 1884 wird er vor Gericht gestellt, am 15. März 1884. Also relativ bald eigentlich nach seiner Verhaftung, wird er gemeinsam mit seinem Komplizen Karl Schlosserek zum Tod durch den Strang verurteilt, wobei das, muss man sagen, in der Monarchie ein Würgegalgen war. Also es war ein deutlich unangenehmerer Tod als am englischen Hängegalgen. Und sein Bruder Karl ist dem Galgen entgangen, weil er als geistig behindert und todkrank gegolten hat. Es war die Hinrichtung ein Riesenereignis im Wiener Landesgericht. Es war so groß, dass sogar Eintrittskarten dazu verkauft werden konnten.
Ja, das war ja halt eine Hetz für die Leute. Du hast vorhin den Schädel erwähnt, dieses Mörders.
Der ist im Wiener Kriminalmuseum zu sehen.
Ja. Und kannst du da den Weg rekonstruieren? Also er ist, hast du gesagt, 1884
Das war damals, ja. Ja. Das wurde unmittelbar gemacht. Das war gar nicht so unüblich. Man hat ja damals auch noch geglaubt, dass man wirklich an Kopfformen, Schädelformen und so weiter, Verbrechensneigungen und so weiter feststellen kann. Wie wir alle wissen, ist das eher Schwachsinn. Und deswegen hat man das wissenschaftlich auch untersucht und hat den Schädel eben aufgehoben. Und wenn man ihn schon aufgehoben hat, dann hat man bis heute aufgehoben, und man kann seinen Schädel noch heute im Wiener Kriminalmuseum betrachten.
Interessant, dass der noch immer nicht bestattet wurde. Das tut man ja mittlerweile sehr oft. Verstehe, diese Hinrichtung markiert das Ende einer der grausamsten Mordserien, die es in Wien gab. Und wie geht's jetzt weiter? Also über das, es muss ja unglaublich viel darüber berichtet worden sein. Wahrscheinlich, ja, über die Ermittlungen. Und
war riesig, aber wirklich skurril ist, ich bin ja fast gestoßen, der berühmte Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter, hat 40 Jahre später Briefe gefunden, die Schenk einem Opfer, das er dann aber nicht mehr erwischt hat, und warum, erkläre ich gleich, geschrieben hat. Und da kann man so ein bisschen sehen, ein Gefühl dafür bekommen, wie Schenk die Frauen eingewickelt hat.
Das finde ich total spannend, also der Zusammenhang ist wirklich spannend, weil dieser Egon Erwin Kisch, dessen Schriften ich auch sehr gern mag, war ja einer der bedeutendsten Kriminalreporter seiner Zeit, und also auch seine ganzen Schriften sind unglaublich gut. Und wie ist der drauf gekommen?
Kisch hat ja den Oberst Redl aufgedeckt zum Beispiel.
Ja, ne? Unglaublich, das ist ja auch in diesem Fall.
Müssen wir auch mal machen, eine Geschichte.
Ja, unbedingt.
Wie ist er drauf gekommen? Durch Wochen, jahrelanges Reden mit Leuten, und irgendwann kommt er zu einer Frau, die in Hannover lebt, und diese Frau hat eine Kiste mit 40 Jahre alten Briefen, und diese Briefe sind geschrieben von Schenk.
Wie viele Jahre später war das jetzt?
40 Jahre.
40 Jahre.
40 Jahre. Also die war damals 20, als sie ihn kennengelernt hat, und jetzt war sie 60.
Interessant.
Die beiden haben sich in Fürslau kennengelernt, und wie kam es dazu? Er selber war dort, weil er gerade wieder einen Mord begangen hatte, nämlich den an Josephine Thiemal. Die wurde mit vergiftetem Wein, der mit Chlordehyd gemischt war, getötet. Und Schlosserek hat sie dann mit einem großen Stein erschlagen und haben sie dann ins Gevatterloch gehaut und den Stein draufgelegt, sodass sie verschwunden war. Also Schenk ist im Bad Fürslau eben unterwegs und trifft ein junges Mädchen aus Hannover, ein Kindermädchen, das auf der Straße anspricht, schwört ihr gleich dabei ewige Liebe und Treue und bittet sie um Herz und Hand. Also das ging ja relativ flott, und wollte das Ja-Wort zu erhalten und ihr natürlich sein Lebensgeheimnis zu enthüllen, das, wie wir alle schon wissen, natürlich bedeutet, dass er der Fürst Winnie Polski sei, der von den Russen flieht und er ist aber sehr, sehr reich, er wird vom russischen Zahn verfolgt und
also
deswegen ist jetzt die Kronit unterwegs, aber normalerweise hätte er seine Kutsche mit 18 weißen Pferden gehabt. Aber
natürlich, einmal Strizi, immer Strizi, die Geschichten sind immer gut,
diese,
und immer die gleichen.
Diese Geschichte zieht er durch und versucht sie weiter mit Briefen einzuwickeln. Und währenddessen, muss man immer bedenken, währenddessen begeht er Mord um Mord. Und ich möchte einen Brief vorlesen vom 25. Juli 1883. Verehrtes Fräulein, ich bestätige den Empfang Ihres werten Schreibens vom 22. und muss nur bedauern, dass ich Sonntag nicht zurechtkommen konnte, da ich Ihr Schreiben viel zu spät erhielt. Es hätte auch meinem Herzenswunsch entsprochen, mit Ihnen den Sonntag auf dem Lande zu verbringen. Doch kam Ihr Brief erst gestern an. Heute ist es leider zu spät und ich nehme an, dass Sie in den nächsten Tagen nach Hannover verreisen würden. Ich hätte Sie dann gerne in Wien erwartet, aber ich reise heute abends nach Ungarn, um Holz einzukaufen, was mich circa 1 bis 2 Wochen aufhalten wird. Reisen Sie glücklich, verehrtes Fräulein. Ich hoffe bestimmt, dass Sie in Ihrer Heimat die Versprechungen nicht vergessen werden, die wir uns gegenseitig gegeben haben und an denen ich mich mit ganzem Herzen festhalte. Mit innigen Grüßen zeichne ich mich Siegel, Ingenieur.
Sehr fein formuliert.
Aus dem Herrn, konnte, aus dem Schenk wurde ein Siegel und aus dem polnischen Adeligen in dem Fall wurde ein Ingenieur, der allerdings in Wirklichkeit ja der polnische Adelige ist. Also er hat dann ihr erzählt, ich trete hier als Ingenieur Siegel auf, aber eigentlich bin ich ja schon dieser Winnie Polski.
Also Born Identity im 19. Jahrhundert, klingt das ein bisschen.
Das kann man sagen, ja. Also der nächste Brief, 8. August, also dann wenige Tage später, anzeige Ihnen, dass ich von meiner Geschäftsreise zurückgekehrt bin, habe viele Aufregungen hinter mir, doch glaube ich, alles gut erledigt zu haben, sodass unsere Zukunft jetzt heller erscheint. Ich fand Ihre beiden ersten Briefe und können Sie sich denken, wie ich mich freute. Ich vertraue Ihnen vollkommen, wie auch Sie mir vertrauen können. Das Leben hat viele ernste Momente, doch mit Mut und Geduld kann man alles überwinden. Auch Hass und Missgunst können nichts ausrichten gegen die Einigkeit zweier treuer Herzen. Ich würde Ihnen raten, alle notwendigen Papiere sich von Ihnen, werten Eltern, schicken zu lassen und auch alles andere bereitzuhalten. Wir können uns vorstellen, was damit gemeint war, nämlich Geld und Schmuck. Sie werden von mir sehr bald erfahren, was ich für uns beide beschlossen habe. Das klingt gut. Und glaube, dass unser Glück vollkommen sein wird. Seien Sie vielmals und aufrichtig innig gegrüßt, Ihr Hermann Siegel.
Mhm. Interessanter Brief.
Ja, der ist schon ziemlich durchtriebener Kerl, gell?
Aber man kann auch ein bisschen herauslesen, was die Frauen da wahrscheinlich auch begeistert hat. Der Mann hat einen Plan, der Mann nimmt Dinge in die Hand, er plant die Zukunft, er klingt souverän. Kann man schon nachvollziehen.
Am 25. August 83 hat er einen weiteren Mordversuch begangen, der aber gescheitert ist. Und danach schreibt er erneut, damit die Clara ja nicht nach Wien kommt. Wertes Fräulein, ein Telegramm zwingt mich, auf einige Zeit zu verreisen und muss Sie daher bitten, Ihre Abreise zu verschieben, bis ich Ihnen meine Rückkunft anzeige, welches hoffentlich recht bald der Fall sein wird. Mit vielen Grüßen zeichne ich mich Hermann Siegel. Und am 12. Oktober 83 geht's weiter. Verehrtes Fräulein Clara, mit ich teile Ihnen voller Freude, dass ich gesund zurückgekehrt bin und dass ich Ihre Briefe vorgefunden habe. Leider haben wir Ihre Briefe nicht, weil die hat er aufbewahrt und wo die hingekommen sind, wissen wir nicht. Deswegen kennen immer nur seine Briefe. Ich bin sehr schmerzlich überrascht, weil Sie an meiner Treue verzagt sind. Ich bin ein Mann von Wort und was ich mir vornehme, führe ich durch, auch wenn sich noch so unermessliche Schwierigkeiten gegen mich türmen. Seien Sie versichert, dass auch ich mich der schönen Stunden gerne erinnere und nichts sehnlicher wünsche als unsere endliche Vereinigung. Schreiben Sie mir, wenn Sie nach hier kommen können, damit ich mit Berufsgeschäften und Sorgen überhäuft alles einrichten kann. Nehmen Sie nochmals die Versicherung meiner vollsten Liebe und Ergebenheit entgegen. Ihr Hermann Siegel, Ingenieur, Westbahn Wien, Postrestante. Das heißt, er hat ein Postschließfach zu diesem Zeitpunkt. Und an das wurde das halt dann geschickt. Erneut versucht er, Sie jetzt nach Wien zu holen. Ich habe unsere Vereinigung, die ich so sehr ersehne, für diese Tage erwartet und bin sehr traurig, dass ich bis Neujahr warten muss. Schreiben Sie mir, wann Sie eintreffen, da ich Sie sehnsüchtig am Bahnhof erwarten werde. In meinem Leben ist unerwartet eine sehr günstige Wendung eingetreten. Ich gebe Ihnen die bestimmte Versicherung, dass sich unsere Zukunft sehr günstig gestalten wird. Also materielle Absicherung, Riesenthema. Und das allerletzte ist vom 10. Dezember 83 und der Brief veranlasst Sie dann wirklich nach Wien zu fahren. Verehrtes Fräulein Clara, wie ich aus Ihren letzten Briefen weiß, haben Sie alles so erledigt, wie ich es besser nicht wünschen kann. Betreffend Ihre Befürchtung kann ich Sie vollkommen beruhigen, ich bin ein freiheitlicher Mann und habe keine Vorurteile. Was die Befürchtungen waren, wissen wir nicht, steht nicht drin, aber bewahren Sie mir nur Ihre Werte, Zuneigung und Vertrauen und seien Sie versichert, dass ich Gleiches mit Gleichem vergelten und meine Zärtlichkeit niemals erkalten wird. Ich wünsche Ihnen aus aufrichtigstem Herzen ein glückliches Weihnachtsfest, weil es das noch letzte ist, das Sie in ledigem Stande verbringen. Und eigentlich wäre es, wenn Sie früher nach Wien fahren, wäre Ihr letztes gewesen. Abreisen Sie also im neuen Jahr, nehmen Sie alles mit und schreiben Sie mir noch die Stunde Ihrer Ankunft. Ich werde auf den Perron warten, wenn ich in Wien bin, sonst gehen Sie ins Hotel zur Goldenen Spinne auf der Landstraße, wo ich ein Zimmer reservieren werde. Es kann nämlich sein, dass mich eine wichtige, unaufschiebbare Angelegenheit zu einer kurzen Reise zwingt, Klammer geschäftlich. Nehmen Sie die Versicherung meiner vollsten Ehrenhaftigkeit, mit der ich zeichne, Siegelingenieur Westbahn Wien, Postrestante.
Das ist total spannend, weil das Hotel zur Goldenen Spinne gleich nahe der Landstraße gibt es heute noch. Das ist ein sehr schönes altes Haus. Das heißt, man könnte hier wirklich, wirklich
Zimmer,
nachstellen.
Welches Zimmer hat er gebucht?
Könnte man sicher noch rausfinden. Sehr spannend.
Absolut. Während die Clara diese Briefe gelesen hat und von ihrer Zukunft geträumt hat, hat Hugo Schenk eben, wie wir mittlerweile wissen, die nächsten Morde vorbereitet, die Rosa Ferenczi, die er eben dann in Bratislava in die Donau geworfen hat. Und Mitte Jänner reist dann Clara mit ihren Papieren und ihrem Geld und ihrem Schmuck nach Wien, um ihren geliebten Ingenieur Hugo Siegel zu treffen. Und was passiert? Sie kommt an mit dem Zug und er steht nicht am Perron, er steht nicht am Bahnsteig. In der Goldenen Spinne ist auch kein Zimmer gebucht, er ist verschollen. Und sie denkt sich, komisch, der ist einfach verschollen, dem ist was zugestoßen. Und jetzt kommt das eigentlich Tragische. Kisch schreibt, dass Clara noch mit 60 Jahren, also 40 Jahre lang, ihrem geliebten Ingenieur Siegel nachtrauert. Sie wusste nämlich nichts über den Kriminalfall Schenk oder konnte die zumindest nicht in eine Verbindung bringen. Und die Briefe hat sie 40 Jahre lang aufbewahrt.
Ja, unglaublich. Das heißt, wir haben hier einen Mörder, einen verurteilten Mörder und wir haben ganz woanders eine Frau sitzen, die der Liebe ihres Lebens oder der Chance ihres Lebens nachtrauert. Unglaublich.
Ja, also es ist wirklich bizarr und man muss sagen, Respekt an den Herrn Kisch, dass er das aufgedeckt hat, die Geschichte.
Mhm. Was mich jetzt interessiert, nachdem der Hugo Schenk hingerichtet wurde, kehrt dann ein bisschen mehr Ruhe ein in Wien und Niederösterreich? Merkt man das auch anhand der Zeitungsberichte?
Wie so oft ist bei solchen Taten, über die berichtet wird, auch Nachahmungstäter können eine Rolle spielen und genau das passiert in diesem Fall. Mhm. Nämlich ein Ehepaar, nämlich Franz und Rosalia Schneider, die im Prinzip das Gleiche machen. Allerdings sind sie nicht so elegante Leute. Franz Schneider ist der Sohn eines Schuhmachers, ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, schon früh mehrfach wegen Diebstahls und Betrugs verurteilt und seine Frau ist eine Gelegenheitsarbeiterin, arbeitet manchmal als Köchin. Und sie sind oft umgezogen und haben ein unstetes Leben geführt, das einfach von Kriminalität geprägt war. Im Juli 1891 macht eine Taglöhnerin im Dreiföhrenwald bei Neulenkbach eine grausige Entdeckung. Im Gestrüpp findet sie die nur mit Unterwäsche bekleidete Leiche einer Frau. Daneben lag ein Strohhut mit roten Rosen. Kurz darauf meldet sich der Goldarbeiter Karl Hornung bei der Polizei. Er hat den Hut dieser Frau in der Zeitung gesehen und vermutet, dass es sich bei der Leiche um seine verschwundene Geliebte Maria Hottwanger handelt, die nämlich ein paar Wochen spurlos verschwunden war, nachdem sie in ein Dienstvermittlungsbüro gegangen war.
Das war mal ganz gefährlich damals. Also diese Dienstvermittlungsbüros, gerade für Dienstboten, da hat oft was passieren können, da ist doch oft was passiert. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine Situation, die ähnlich ist wie bei den Morden von Hugo Schenk einige Jahre zuvor. Wir haben wieder alleinstehende Frauen, wir haben wieder falsche Versprechungen, nur ist es diesmal ein anderes Paar.
Absolut richtig. Die ersten konnten es ja nicht mehr sein, die waren ja alle tot. Ja, aber natürlich in der Bevölkerung kam diese Stimmung auf, geht es jetzt schon wieder los damit. Und die Ermittlungen haben ergeben, dass die Maria Hottwanger das Dienstvermittlungsbüro am 2. Juli 1891 in Begleitung einer Frau verlassen hatte. Und diese Frau war eben Rosalia Schneider. Und sie hat Marie in den Wald bei St. Christophen gelockt, wo Franz Schneider sie erwürgt hat. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihr einfach die Habseligkeiten weggenommen. Das war nicht wahnsinnig viel, aber besser als nichts aus Sicht der Mörder.
Aber die Polizei muss ja jetzt durch diese zunehmenden Berichte über wieder verschwundene Dienstmädchen höchst alarmiert gewesen sein, nachdem erst wenige Jahre zuvor dieser Serienmörder unterwegs war.
Und da passiert was sehr, sehr Spannendes, nämlich ein Dienstmädchen sollte von einem Mann in den Wald gelockt werden unter dem Vorwand, eine gut bezahlte Stelle bei der Baronin in Neulenkbach zu bekommen. Aber ihr war das irgendwie suspekt und sie hieß Anna Czurczyk und sie hat gesagt, na, da geh nicht mit in den Wald und beschreibt den Täter relativ gut. Zuerst glaubt die Polizei, es ist der Bruder von Franz Schneider, nämlich Heinrich Schneider. Aber der kann, weil er ein gutes Alibi hat, als Täter ausgeschlossen werden. Und jetzt konzentrieren sich die Ermittler auf Franz und Rosalia.
Das war doch damals sicher ein Thema, dass eine Frau involviert war als Täterin. Das muss ein Thema gewesen sein in der damaligen Zeit. Und war da die Berichterstattung anders? War die öffentliche Empörung anders? Das vermute ich nämlich sehr stark.
Ja, absolut richtig. Also das werden wir in anderen Folgen auch noch haben. Immer wenn Frauen Täter sind, sind die Menschen deutlich mehr schockiert, als wenn es Männer sind. Auf der anderen Seite ist die Chance, für eine Frau hingerichtet zu werden, meistens geringer als für Männer hingerichtet zu werden. Kommen wir auch noch dazu. Was man noch hinzufügen muss, Franz Schneider und seine Frau hatten eine Methode entwickelt, die wirklich gut war. Sie haben lauter verschiedene Identitäten genutzt. Und das war halt damals relativ schwer. Wir erinnern uns, keine Fotografien, relativ wenig Zeichnungen, Identität, Fingerdrücke und so weiter gab es auch noch nicht in der Form. Alles das hat natürlich Verbrechern, Serienverbrechern ganz andere Möglichkeiten geboten, als es heute waren. Jedenfalls finden die Ermittler in der Wohnung der Schneiders im 15. Bezirk zahlreiche Gegenstände, die den Opfern gehörten. Also wie beim letzten Fall, follow the money oder follow in dem Fall dem Schmuck wahrscheinlich. Franz Schneider gesteht schließlich den Mord an Marie Hottwanger, leugnet jedoch andere Daten. Im Januar 1892 beginnt der Gerichtsprozess gegen das Ehepaar Schneider. Franz wird wegen dreifachen Raubmordes sowie versuchter Vergewaltigung zum Tod durch den Strang verurteilt. Seine Frau macht nach der Verhaftung einen Selbstmordversuch, indem sie aus dem dritten Stock des Polizeigefängnishauses springt, überlebt das aber. Die Frau wird ebenfalls zum Tode verurteilt, aber, wie schon vorher angedeutet, später von Franz Josef begnadigt und in lebenslange Haft umgewandelt.
Finde ich total spannend. Da könnte man jetzt annehmen, das ist, weil der Kaiser so ritterlich war, weil das hat er ja öfter gemacht, Frauen zu begnadigen. Das sagt aber auch was darüber aus, wie man Frauen früher betrachtet hat. Nämlich eine Frau tut sowas einfach nicht. Folglich muss ja geistig ein bisschen umnachtet gewesen sein. Folglich muss man das jetzt anders bewerten. Also auch wieder ganz spannend.
Frauen wurden damals, jetzt brutal gesagt, nicht als voll geschäftsfähig gesehen und auch nicht als voll schuldfähig.
Genau, das hat halt manchen das Leben gerettet.
So ist es. Franz Schneider wurde dann am 17. März 1892 hingerichtet. Seine letzte Bitte war, noch einmal mit seiner Frau zu sprechen, und das hat seine Frau abgelehnt. Die Hinrichtung von Franz Schneider hat dann das Ende dieser zweiten Mordserie bedeutet.
Das finde ich jetzt spannend. Die letzte Bitte des Mörders war, mit seiner Ehefrau zu sprechen, aber sie wollte das nicht.
Sie wollte das
nicht. Weiß man da mehr drüber? Das finde ich jetzt ein spannendes Ende.
Habe ich nichts gefunden dazu. Vielleicht hat sie das Gefühl gehabt, dass er es in alles eingedraht hat. Ja, ich weiß es nicht. Wollte sich distanzieren von dem.
Da hätte ich jetzt gern mehr gewusst, aber das kann man natürlich nicht mehr rekonstruieren.
Da findet man leider nichts dazu.
Ja, ich meine, das sind unglaublich tragische Geschichten, die du diesmal da ausgegraben hast. Aber natürlich, sie passen wieder total in die Zeit rein. Wenn wir jetzt wieder diesen Kontext vornehmen, also wieder die Einzelschicksale in den Zeitrahmen hineinsetzen. Wir haben wieder, wie immer, wir haben die soziale Stellung der Dienstboten, diese vulnerable Gruppe, wo immer irgendwas passiert, die sich ja nicht einmal bei Agenturen sicher sein können, wie wir bei deinem zweiten
Fall gesehen
haben. Wir haben natürlich diese Problematik dieser vielen jungen Frauen, die permanent in die Residenzstadt geflutet werden.
Weil es am Land ja auch nicht so schön ist. Ich meine, die kommen ja auch aus einem Grund in die Stadt.
Weil natürlich, es gibt keine Arbeitsmöglichkeit.
So
es gibt einen Überschuss an Menschen am Land. Die Landwirtschaft ist nicht mehr das, was es mal war. Wenn sie irgendwo eine Stellung finden, dann nur in den großen Städten und da vor allem in Wien. Und natürlich, sie waren eine Gruppe, die absolut nicht geschützt war. Also man sollte ja meinen, dass nach einigen Mordserien da jetzt irgendwas gemacht wird, aber es wird nicht wirklich was gemacht.
Ein bisschen was wird schon gemacht. Jetzt nicht nur wegen der Mordserien, aber generell wird das Problem der Dienstboten während des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts schon erkannt und es werden schon gewisse Grundregeln eingeführt, aus heutiger Sicht, nach heutigem Arbeitsrecht natürlich auch alle absurd erscheinen, da gebe ich dir schon recht, Martina, aber trotzdem für damalige Verhältnisse eine Verbesserung waren.
Ja, wobei man auch abschließend sagen muss, wirklich eine wirkliche Änderung bringt erst der Erste Weltkrieg, in dem diese alten Verhältnisse aufgehoben werden, alles ein bisschen anders wird und zumindest das hört auf, diese massenhafte Ausnutzung von Frauen, die in Dienst gehen, wie man gesagt hat, weil es einfach auch die Herrschaften dazu irgendwann nicht mehr gab.
Ja, man muss vielleicht zum Illustrieren dazu sagen, also eine Verbesserung war zum Beispiel, dass die Dienste begrenzt waren auf 12 bis 16 Stunden pro Tag. Das war die Verbesserung. Also wir können uns vorstellen, wie es vorher war.
Ja? Genau. Und auch das hat man ja natürlich gemacht, um den Sozialisten so ein bisschen das Wasser abzugraben. Also auch das muss man im Kontext sehen. Es waren Verbesserungen, aber wie alles, man muss das alles immer in einem größeren Rahmen sehen.
Und wie sehr sie dann für das einzelne Dienstmädchen durchsetzbar waren, nur weil sie im Gesetz standen. Auf der einen Seite stehst du als Dienstmädchen, auf der anderen Seite steht der Herr Baron. Das bezweifle ich auch ein bisschen.
Gut erkannt. Das war nämlich das Grundproblem. Ein Recht muss man auch durchsetzen können.
Ein schöner Schlusssatz, Martina.
Ja, eine sehr, sehr erschütternde Morde, die du da erzählt hast. Also ich bin ganz, ganz fassungslos, aber sie passen natürlich total in den Zeitrahmen. Ich fand es sehr spannend, ich kannte sie nicht, aber alles wie immer im 19. Jahrhundert, kann man fast sagen.
Das letzte Mal hatten wir aus dem 19. Jahrhundert einen Mord im Königshaus. Dieses Mal haben wir einen Mord in unteren sozialen Schichten, bei Leuten, die selber kaum mehr haben, als was sie am Leib tragen und trotzdem von anderen wegen des Geldes primär ermordet werden. Und in 3 Wochen hören wir uns wieder. Und egal, was es ist, wahrscheinlich gibt es wieder einen Mord.
Könnte ich mir vorstellen, ja, bei dieser Serie.